Ich habe mal eine Frage. Wer von euch war schon mal im Knast? So viele Verbrecher unter uns. Oh. Besuchsweise nehme ich mal an. Als ich das erste Mal im Knast war, auch besuchsweise, da war das ziemlich beklemmend. Und ich nehme an, ihr teilt wahrscheinlich diese Erfahrung, wenn man da reingeht, dann kann man irgendwie keine Tür für sich selbst aufmachen. Sie wird vor einem aufgeschlossen und sofort wieder hinter einem zugeschlossen und dann geht es noch ein paar Räume oder Gänge weiter und immer aufschließen, zuschließen. Ich war in der JVA Tegel, das ist Deutschlands größter Männerknast, so mit 1700 Strafgefangenen, das ist ein richtig kleines Dorf. Und wenn man da dann bis oben unters Dach laufen muss und die Gänge da hochgeht und immer alles zugeschlossen wird, und dann weiß man, hier sitzen die Langzeitstrafler, so zwischen 5 und 12 Jahren, dann beschleicht dann auch noch mal ein anderes Gefühl und man denkt, oh weia, was könnte jetzt alles passieren? Aber das ist nicht das eine, sondern ich habe das erste Mal gedacht, boah, das ist ja schrecklich hier. Man verliert seine Freiheit, kann das nicht mehr hingehen, wo man will. Andere bestimmen über einen und das ist nur ein Punkt im Knast, der einen wirklich angreifen kann, vor allem denjenigen, der drin sitzt. Ich bin ziemlich froh, dass wir heute die Gefährdetenhilfe hier unter uns haben, die Menschen begegnet im Knast und versucht, ihnen eine Hilfe zu geben. Es sind eine ganze Reihe Jungs jetzt dabei und Jan Carsten Pfeiffer leitet diese Gruppe hier. Und ich denke mal, wir werden jetzt einiges hören, wie es dort war und wie man wieder rauskommt und welche Möglichkeiten es gibt. Ich will noch beten, bevor Sie zu uns reden. Herr Jesus, ich möchte dir danken, weil du das Leben bist. Und weil du ganz besonders den verstehst, der ganz unten ist. Du selbst bist ganz unten gewesen. Und ich danke dir, dass du uns heute auch Anteil gibst an dem, was du an Menschen tun kannst. Vielen Dank für dich selbst, auch jetzt für deine Gegenwart. Amen.
Ja, guten Tag zusammen. Ich heiße Jörn und freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich hoffe, das hat nicht nur was damit zu tun, weil das Wetter so schlecht draußen ist und hier drinnen richtig schön warm, sondern dass ihr an diesem Thema interessiert seid. Und das freut uns besonders, weil an diesem Thema, muss man sagen, ist Deutschland nicht ganz so interessiert. Außer es steht etwas darüber in der Bildzeitung. Dann ist das immer sehr spannend. Ja, Thema Gefängnis, Thema Droge, Thema, ja, ich will es mal so nennen, wie ein berühmter Schriftsteller, der mal mit uns im Gefängnis war, es zu einer Themenreihe im Gefängnis gemacht hat. Er hatte 3 Themenabende im Gefängnis. Der erste Themenabend hieß Rein in die Scheiße, der zweite Themenabend hieß In der Scheiße und der dritte Themenabend hieß Raus aus der Scheiße. Das ist ziemlich gut angekommen bei den Jungs. Und, aber es gibt eigentlich so genau das wieder, warum wir ins Gefängnis fahren, warum wir Leuten helfen, die in der Droge sitzen und warum wir Menschen helfen, die rauskommen wollen. Ich freue mich, dass das Wetter so ist, wie es ist. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Ich habe gerade von Scheiße geredet, tut man normalerweise nicht. Aber das ist ein wirklich praktisches Beispiel für unseren gemeinsamen Abend hier. Es hat was damit zu tun, man steht manchmal bis über die Knöchel, bis zum Hals in der Scheiße und weiß nicht, wie man rauskommen kann. Und so fühle ich mich auch hier. Egal, wo ich hingehe, ich habe überlegt, ziehe ich mich um oder nicht. Ich habe gesagt, vergiss es, es hilft sowieso nicht. Was kann helfen? Eine Dusche. Aber selbst das dürfen wir hier nicht. Also zu Hause einmal abduschen und neu anfangen. Und ich möchte gerne den Oskar, den Marc und auch den Gunnar nach vorne bitten. Darf ich euch das geben? Ja. Ja, drei junge Männer, die mit bei uns in der Gefährdenhilfe mitleben, in einer Wohngemeinschaft. Ich sage mal so kurz in ein paar Sätzen, was das überhaupt heißt. Gefährdenhilfe Scheideweg ist ein Verein in Hückeswagen, Nordrhein-Westfalen, so ziemlich mittig da drin. Danke. Also, weit weg von Eidlingen, aber doch so mittig in Deutschland. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es 80.000 Gefangene. Und nein, stimmt nicht ganz. In Deutschland gibt es fast 80.000 Gefangene und in Nordrhein-Westfalen gibt es 17.000 davon. Aber das reicht auch schon. Und wir besuchen eine ganze Menge Gefängnisse. Wir haben 16 Kontaktgruppen und besuchen dort mit über 200 ehrenamtlichen Mitarbeitern. Fast an jedem Tag sind wir in irgendeinem Gefängnis unterwegs und besuchen dort Leute. Und wir haben Wohngemeinschaften. Wenn Menschen eine Frage haben, könnt ihr uns helfen? Dann bieten wir Hilfe an, auch nach dem Knast oder auch nach der Parkbank. Das hat so angefangen, es gab bei uns in Scheideweg eine kleine Jugendgruppe, Scheideweg ist wirklich ganz klein, da wohnen nur, ich weiß nicht, noch niemals 200 Erdenbürger. Und da gab es eine kleine Gemeinde, oder gibt es auch immer noch, und diese Jugendgruppe aus dieser Gemeinde, die hat eine Einladung bekommen nach Siegburg, das war damals Europas größte Jugendstrafanstalt. Könnt ihr nicht mal einen Gottesdienst gestalten? Und die haben damals die Traute gehabt und sind dorthin gegangen und haben diesen Gottesdienst gemacht, sind danach wieder eingeladen worden, bis eines Tages Rainer gefragt hat, könnte nicht mich aufnehmen? Das war eine brisante Frage und die Leute damals haben gesagt, eigentlich müssten wir jetzt unsere Mission hier beenden, immer in den Knast zu fahren, weil was sollen wir dem Rainer sagen? Aber dann haben auch welche gesagt, ja komm, der Rainer, der darf zu uns kommen. Das war interessanterweise mein Vater unter anderem, der das gesagt hat. Und Rainer ist dann damals bei uns in die Familie eingezogen. Ich war 6 Jahre alt, mein Bruder war 9 und auf einmal hatten wir einen älteren Bruder. Und ich kann euch sagen, das war ziemlich spannend für uns. Ich glaube, für meine Eltern noch spannender, weil ich kann mir heute so ungefähr vorstellen, was die Nachbarn in unserem kleinen Dorf so alles für Handzeichen gemacht haben. Weil Rainer war nicht ein ganz einfacher Kerl und Nachbarn sind manchmal auch nicht ganz einfach. Ja, und das hat sich dann aber in den Laufe der Jahre entwickelt. In den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre, ist die erste Wohngemeinschaft entstanden. Und dann haben wir mehrere Häuser eröffnet, mehrere Familien, die sich bereit erklärt haben, auch im Laufe dieser Zeit, Leute mit aufzunehmen, einfach Türen zu öffnen, Vater, Mutter, Kinder und dann Leben zu teilen. Und dazu möchte ich euch eigentlich fragen, ihr drei lebt alle in einer Wohngemeinschaft. Gunnar, es ist schön, dass du als erstes das Mikro hast. Dann kannst du auch direkt die erste Frage beantworten. Oskar? Oskar heißt doch nicht Gunnars. Gunnars, du lebst jetzt auch in einer Wohngemeinschaft. Wie lange schon?
Ja, über 2 Jahre etwa.
Über 2 Jahre?
Ja.
Wenn du jetzt noch mal so einfach rückspulen würdest, dann bist du eigentlich kein typischer Nordrhein-Westfale.
Nee.
Woher kommst du?
Ich komme ursprünglich aus Lettland. Ein paar von euch schon weiß das, ne? Ja, aber ich habe schon mein Leben schon ziemlich viel in andere Länder.
Du musst das Mikro ganz hoch halten.
Ganz?
Ja, sonst kriegen wir da die gelbe Karte.
Okay. Ja, gut. Ja, viele Länder besucht, nicht nur als Tourist, aber wirklich Arbeit zu finden und einfach leben. In Lettland ist nicht so ökonomisch nicht so gut wie in Deutschland zum Beispiel, ja. Weil alle Geld haben. In Lettland ist das nicht so. Und das war auch mein Grund, dass ich wollte mehr Geld haben, also selbstständig irgendwie von meiner Familie sein und ja. 2007 habe ich raus von Lettland nach Irland geflogen. Das Problem, warum ich wollte mehr Geld haben, war so, dass einen schönen Tag in Österreich, in Wien, ich habe in einer Spielhalle ein bisschen gespielt und habe ich auch einiges gewonnen. Da habe ich gedacht, das war's, brauche ich nicht mehr arbeiten. Und ja, das war der Grund, warum ich habe angefangen, diese Spiel ja, diese Automaten spielen. Erstmal in Lettland, da habe ich wie alles, mein, ja, ganz mein Geld verspielt, dass ich konnte nicht mehr, weiß nicht, ja, Vertrag für Handy bezahlen oder andere Kredit. Und dann musste ich etwas mehr verdienen, dass ich das bezahlen kann. Dann ja, halt nach Irland, dann durch Irland, England, Belgien, Frankreich, Holland, dann irgendwie nach Deutschland kommen.
Jetzt liegt es wahrscheinlich daran, weil Deutschland so cool ist und du Deutschland lieben gelernt hast, dass du hier geblieben bist?
Nicht ganz.
Hey, du willst doch nicht sagen, dass Deutschland uncool ist, oder?
Ja gut. Eigentlich, ich wollte gar nicht nach Deutschland. Weil das Problem war das, dass vor 3 Jahren ich wusste nur auf Deutsch nur ja oder nein, was bedeutet. Nicht mehr weiter. Und das war eigentlich spontan, wo ich in Holland noch war, in Venlo, voll am Kiffen und schwarze Arbeit arbeiten und wusste nicht, habe so mir gedacht, ist das wirklich meine Zukunft? Will ich das mein ganzes Leben machen? Meine 50 Euro am Tag verdienen, 40 von denen sind für Gras und ein bisschen für Süßigkeiten, dass ich verhungere mich nicht. Ne?
Seit wann isst man in Deutschland Gras?
Ich habe das in Holland gekauft.
In Holland gekauft? Und dann gegessen oder doch geraucht?
Ja, das heißt Marihuana oder Cannabis oder was weiß ich, wie man nur noch nennt. Ne? Haschisch habe ich auch, ja. Aber dann nee, das war voll gut, ja, ich aber irgendwann, wenn du merkst, das geht nur tiefer und tiefer, du brauchst mehr und mehr. Und irgendwann, ja, ist dieses Geld, was du verdienst, es reicht nicht. Für mich war der Fall, dass ich wollte nicht klauen. Und oder irgendwie anders, ja. Mit Spielen ging auch nicht so gut, weil ich habe ständig verloren. Ne? Und dann, ich habe mit meinem Cousin, er war auch gerade mit uns dabei, er wollte auch ein bisschen Abenteuer haben, das hat er gut gehabt. Und er hatte Vermannt in Hamburg, nein, in Hannover. Und wir wollten dahin fahren und dann von da halt nach Lettland wieder zurück, weil wir wollten weg von dieser Umgebung, wo wir waren, dass alle rauchen nur Marihuana, alle arbeiten schwarz und jeden Tag Stress von Polizei und ja, von den Klienten. Wir haben ja auch ziemlich Escharbeit gearbeitet. Und dann kamen wir dann spontan nach Deutschland.
Also dein ganzes Leben, würdest du sagen, hat oft auch einen spontanen Charakter gehabt. Wo ist was zu holen? Wo habe ich eine neue Perspektive? Immer auf der Suche nach was?
Ja, ich wollte erstmal Geld finden, wo es mehr Geld und ja, leicht zu haben. Auch meine Ruhe, ich wollte haben, weil überall, wo ich war, ich habe immer angefangen zu spielen und dann war ich schon neben Schulden, wie man nennt das. Ja. Ich habe Freundschaften so irgendwie verpflegt, aber immer noch dann die Freundschaften verloren, nur wegen Geld. Ja, ich habe wirklich Vertrauen verdient, ja, und dann auf einmal habe das alles auf den Boden geschmissen, nur weil ich Geld wollte haben.
Wie lange ging das so bei dir?
Ja, etwa 7 Jahre. Das ist ziemlich lange Zeit, wenn du jeden Tag denkst, okay, heute ist der Tag, ich muss noch 5 Leute ansprechen und sagen, okay, leider kann ich nicht dieses Geld zurückgeben, kannst du mir ein paar Tage mehr geben. Oder wenn ich weiß, dass ich muss unbedingt geben, dann ich denke, okay, wer hat mir noch nicht gegeben? Also dann kann ich ständig denken, wo kann ich Geld haben, dass ich kann weitergeben. Aber wenn ich dieses Geld gehabt habe, dann habe ich es sofort verspielt. Und da war mehr Problem und ja, irgendwie zu viel.
Marc, nimmst du mal das Mikro?
Na klar.
Marc, heute bist du angesprochen worden, ob du aus Peru kommst.
Nein, komme ich nicht.
Kommst du nicht, sondern woher kommst du?
Aus Wuppertal, einer sehr sozialen Gegend.
Wuppertal. Also, aus Wuppertal kommst du. Bist du da geboren?
Nein, geboren bin ich ursprünglich in Schwelm, habe dann in Ennepetal gewohnt und meine letzten 4 Jahre, bevor ich nach Hückeswagen kam, habe ich in Wuppertal gewohnt.
Wie alt bist du jetzt?
Jetzt bin ich 22, werde 23. Okay. Klingt komisch, ist aber so.
Du siehst wahrscheinlich älter aus, deswegen lachen die.
Danke.
Ja, Marc, du bist ganz normal groß geworden in einer Familie, Vater, Mutter, Kinder. Und dann beginnt der Sonnenschein, wie in Wuppertal meistens die Sonne scheint. Übrigens, Wuppertal ist eines der regenreichsten Gebiete in Deutschland.
Nee, das kann ich leider nicht so behaupten. Also das mit dem Regen schon, aber das mit der Familie nicht. Und zwar komme ich eher aus einer ziemlich kaputten Familie. Mein Vater ist gestorben, als ich 2 war. Meine Mutter hat dann das Trinken angefangen, hatte auch psychische Probleme. Mein Bruder ist abgehauen. Ja, und dann war ich eigentlich noch alleine da als Lückenbüßer und Druckventil und musste mich dann halt selber unterhalten, auf der Straße klarkommen, wie ich das mache. Und ja, und dann habe ich auch mit 14 Jahren angefangen, das erste Mal zu kiffen. Und ja, dann war es immer nur wöchentlich. Und mit 16 Jahren wurde es dann regelmäßig. Habe dann aber auch andere Sachen genommen, nicht nur Cannabis, sondern auch Kokain, Amphetamin und etc. Hatte jegliche Strafen begangen, Beschaffungskriminalitäten und halt immer, um wieder was Neues zu holen, immer sich die Birne zu dröhnen und das Leben zu verdrängen.
Jetzt nochmal eine Frage zu dem Anfang. Du sagst, mit 14 Jahren hast du angefangen. Jetzt ist man als 14-Jähriger, geht man ja nicht so einfach über die Straße und sagt, ach, guck mal, da wächst das Gras und das rauche ich jetzt mal, sondern da muss ja irgendwas anderes auch passieren.
Das wäre ja schon ziemlich billig, ne?
Ja. Wie bist du da dran gekommen? Also was hat dich dazu inspiriert zu sagen, jetzt probiere ich das aus?
Falsche Freunde, falsches Umfeld, falsche Stadt.
Falsches Land.
Ja.
Falsches Land. Wobei Holland wäre schlimmer gewesen.
Ja.
Nee, ja, Freunde, angebliche Freunde sind zu mir gekommen und sagten, ja, hier, probier doch mal Kiffen aus. Ist voll cool. Ja, und dann steht man da, ach, ja, ich bin auch cool, ich will auch kiffen.
Aber warum hat das nicht geholfen? Dein Lehrer und die Gesellschaft und so weiter haben da bestimmt gesagt, das ist aber böse.
Ja, die haben gesagt, das ist böse und weil ich Böses getan habe, wurde ich auch direkt abgestempelt und dann hieß es wieder, ja, bleib fern von den Jungen und durfte ich mich wieder alleine rumschlagen und keiner durfte mehr mit mir rumlaufen oder sonstiges. Weil die Eltern halt immer alle ein schlechtes Bild von mir hatten. Und wenn man einmal Mist gebaut hat, wird man direkt abgestempelt.
Ja. Jetzt hast du regelmäßig hinterher konsumiert und auch gedealt. Wie viel hast du da ungefähr am Tag an Kohle benötigt?
Ja, ich habe so pro Tag 20 Euro ausgegeben. Ja.
Das ist recht kostspielig.
Bisschen. Entschuldigung.
So. Also es ist recht kostspielig. Und jetzt ist ja die Frage, du hast es dann alles durch Klauen aufgebracht oder durch Dealen oder was war so deine Idee?
Ja, nicht nur Klauen, sondern auch Freunde belügen und andere Leute, ja, auch Klauen. Durch Sachen verkaufen und am Ende auch selber durch Drogen dealen. Also dann brauchte ich nicht mehr so viel beschaffen, dann hatte ich es nämlich direkt zu Hause.
Am Anfang ist das ja alles recht cool und man denkt so, ich steige in eine neue Welt ein und man kann ja auch wirklich behaupten, Droge funktioniert. Ist ja nicht so, als wenn dann jetzt nichts passiert und alles nur wirklich so blöde Lüge ist oder was erzählen die Alten denn da einem oder die Polizei oder sonst wer, sondern es funktioniert ja, der Knalleffekt ist da und du bist in einer heilen Welt.
Ja, vorübergehend funktioniert es auch. So, es waren ja ungefähr 6 Jahre, wo es funktioniert hat bei mir. 5, eher gesagt. Aber irgendwann macht man sich ja auch schon so die Gedanken, dass das sein ganzes Leben lang nicht mehr so weitergehen kann. Und man kriegt auch im Kopf langsam echte Probleme. Psychisch wird man abwesend. Und ja, man verbaut sich das ganze Leben eigentlich damit, weil dann nach einer Zeit alles einem scheißegal wird. Man hat keinen Bock mehr zu arbeiten, man hat keinen Bock mehr auf Freunde, man will eigentlich nur zu Hause hängen. Und ja, irgendwann macht halt auch der Kopf schlapp. Und dann, wenn dann noch irgendwas schief geht und man hat keinen Stoff mehr, und dann kann das schon ziemlich wild werden. Also persönlich war ich auch schon sehr oft kurz davor, vom Zug zu springen, weil dann alles schiefgelaufen ist und ich hatte einfach keinen Bock mehr auf das Leben. Habe auch keine Aussicht mehr gesehen, keiner, der mir geholfen hat. Wollte aber auch keine andere Hilfe haben. Und ja, es kann schneller schiefgehen, als man denkt. Vorübergehend funktioniert es, aber Langzeit gesehen nicht.
Was würdest du denn so sagen, war dein persönlicher Tiefpunkt?
Ja, mein persönlicher Tiefpunkt war so ziemlich letztes Jahr, bevor ich zur Gefährdetenhilfe gekommen bin. Weil ich war kurz davor, meine Gesellenprüfung zu ruinieren, sag ich mal. Ich bin nicht mehr zur Prüfungsvorbereitung hingegangen. Mein Opa ist verstorben, meine Mutter ist schwer erkrankt, Freunde haben sich von mir abgewandt, ich hatte Geldprobleme, habe dann noch eine zweite Gerichtsverhandlung bekommen und wäre auch fast im Knast reingegangen. Und da war so eigentlich der tiefste Punkt in meinem Leben, wo ich dachte, jetzt entweder schmeißt du dich jetzt vom Zug oder du musst irgendwie eine Wende reinkriegen in dein Leben.
Mhm. Oskar, könntest du uns mal bitte deine 10 schlimmsten Sünden sagen?
Das mache ich jetzt nicht.
Das nennt man Zivilcourage. Ja, 10 schlimmsten Sünden. Ich habe das extra gefragt. Du kannst eigentlich gar nicht mitreden. Die haben irgendwas verbrochen, was du vielleicht gar nicht verbrochen hast, wo du auch gar nicht erzählen kannst, ey, ich bin voll cool drauf gewesen oder so. Aber trotzdem, du bist Oskar. Du bist groß geworden.
Wie meinst du das?
Wo?
Ja, ich bin aufgewachsen in Torgau, das ist bei Leipzig in Sachsen. Und auf dem Bauernhof mit 3 Brüdern. Ja, das sind eigentlich Traumbedingungen für jeden Jungen. Ja, behütet im christlichen Elternhaus, ich denke, wie viele von euch auch. Und ja, christlich geprägt worden. Ja, und bin dann irgendwann zur Gefährdetenhilfe gekommen, da mein Vati, der macht auch Gefährdetenhilfearbeit im kleinen Rahmen in Torgau, geht er auch ins Gefängnis. Und irgendwann war bei mir ja dann mal so ein Tiefpunkt in der Teenie-Zeit, hatte ich keinen Bock mehr auf zu Hause, wollte irgendwie was Neues erleben, raus, bisschen Abenteuer. Und dann habe ich mir gesagt, ach komm, mein Vati, der hat so einen Gartenbaubetrieb und die Gefährdetenhilfe Scheideweg, die bietet das auch an, die bilden aus im Bereich Gartenbau. Wäre echt cool, ziehe ich da einfach hin, mache da meine Ausbildung. Ja, und dann hieß es, ja, ist ja schön, dann ziehst du auch mit in die Wohngemeinschaft ein, kannst du da mit den Leuten zusammenleben. Also ja, kein Problem.
Kein Problem. Aber ich habe trotzdem noch eine Frage zu den problematischen Jahren. Du hast gerade gesagt, da waren die pubertäre Phase, Schnauze voll. 14 Jahre, sagt der Marc, habe ich gestartet, Gras zu rauchen. Was hast du mit 14 Jahren gemacht? Du hast gesagt, mit 2 Brüdern, auf dem Bauernhof groß geworden. Habt ihr da Hühner gejagt oder Enten totgeschlagen?
Nee, wir haben zum Beispiel vom Nachbarn die Scheiben eingeschlagen oder irgend so. Oder Hühner, wir hatten Hühner und die haben wir dann gefüttert mit Alkohol.
Also, wir kriegen die 10 schlimmsten Sünden vom Oskar raus. Oskar, aber jetzt mal so, du kennst den Marc ja, ihr wohnt zusammen in einer Wohngemeinschaft.
In einem Zimmer.
In einem Zimmer sogar. Jetzt kennt ihr euch ein bisschen genauer. Was würdest du denn sagen, was ist der Unterschied zwischen eurer Lebensgeschichte vom 1. bis zum 14. Lebensjahr?
Ja, dass ich behütet aufgewachsen bin und dass der Marc in schwierigen Verhältnissen groß geworden ist. Ja, und das ist eigentlich der Unterschied.
Habt ihr schon mal über einen Rollentausch gesprochen?
Nee.
Schon mal einen Kopf zugemacht, was das bedeutet hätte für dich, wenn du in Marks Situation groß geworden wärst?
Ja, dann wäre ich genauso wie er an die Drogen gekommen, abgerutscht, kriminell geworden. Genau das Gleiche.
Ja, also man merkt schon, dass man auch manchmal echt gesegnet ist, wenn man eine behütete Kindheit hatte. Ja. Und wir wissen von Deutschland, dass jede zweite Ehe geschieden wird, haben wir schon gehört. Und dass behütete Kindheiten gar nicht mehr so selbstverständlich sind. Und wir erleben das oft im Gefängnis, wenn wir mit den Jungs reden. Wir beide sind zum Beispiel in einem Jugendknast in Ronsdorf. Da sind alles so 16, 17, 18, 19-Jährige, zum Teil schon mit ein, zwei Kindern als Väter. Und wir reden mit denen und fragen uns da manchmal, was für eine Lebenssituation steckt eigentlich dahinter. Ja, jetzt bist du in so eine Wohngemeinschaft eingezogen, aus einem ganz anderen Grund. Du wolltest von zu Hause weg mal was Neues erleben und Gartenlandschaftsbauer werden. Ja. Den Traum hast du dir bei uns erfüllt. War das alles?
Nein, das war nicht alles. Also die erste Zeit war dann sehr angefochten. Ich habe dann halt gemerkt, dass es nicht so toll ist, in der Wohngemeinschaft zu leben, wie ich mir das vorgestellt habe, weil es gibt viele Regeln. Ich darf nicht mehr alles machen, habe nicht mehr alle Freiheiten, die ich vorher hatte. Ja, und dann habe ich das so mitgelebt, eine Zeit lang, ein halbes Jahr. Und irgendwann bin ich dann an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, mache ich das jetzt? Spiele ich jetzt so das vor? Spiele ich das mit? Dieses fromme, christliche, das kennen wir ja alle von zu Hause, wir können das ja alle. Ich meine, ich habe das zu Hause trainiert, dieses fromme Spielen. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich kann das nicht mehr. Entweder ich haue jetzt hier ab oder ich bleibe hier und entscheide mich nochmal neu für den Herrn Jesus. Ich habe vorher auch mich ein paar Mal für den Herrn Jesus entschieden, wie das so ist auf irgendwelchen Freizeiten und so. Aber irgendwie brauchte ich nochmal so einen Punkt und das habe ich dann gemacht und seitdem wohne ich noch dort und habe auch in meinem Leben, ja, habe mich verändert.
Ja, du hast deine Lehre zu Ende gemacht und bist jetzt richtig Gartenlandschaftsbauer und hast danach nicht gesagt, hör mal, besten Dank und tschüss, sondern hast gesagt, ich lebe weiter mit in der Wohngemeinschaft und investiere mich da. Hast du das jetzt aus Pflichtbewusstsein gemacht oder was ist denn der Kern? Oder könnte man sogar sagen, das würde dir sogar Spaß machen?
Ja, ich lebt mit Jesus. Jesus hat mich verändert. Jesus hat mich lieb und was meine Motivation ist, ist, Jesus liebt auch den Menschen, der aus der Droge kommt, der ganz unten ist. Und ich habe das schon erfahren. Und Jesus hat mich verändert und Jesus will auch diesen Menschen verändern und kann ihn auch verändern. Und ich will einfach mit den Menschen zusammenleben, mein Leben mit ihnen teilen und ja, das ist auch eine Motivation, wenn man merkt, da ist jemand, der verändert sich, der gibt sein Leben Jesus ab und wird einfach anders. Und das hat mich auch motiviert und treibt mich auch an.
Ja, Leben teilen. Marc, vielleicht du nochmal das Mikrofon. Ihr lebt auf einem Zimmer. Schnarcht der?
Kein Kommentar. Nein. Ja, gesagt, bin ich so derjenige, der lauter von uns beiden Bäume fällt.
Okay, jetzt stelle ich mir das vor, ihr beide ganz zarte Jungs, also wirklich, ich kenne euch ja und es gibt nie Streit und nie Probleme in einer Wohngemeinschaft oder wie sieht das Leben eigentlich aus in einer Wohngemeinschaft?
Es gibt viele Konflikte, wo man dann auf zwei unterschiedliche Meinungen trifft, aber gerade in der Wohngemeinschaft ist das ja ziemlich wichtig, dass man dann sich in der Mitte trifft und mit den anderen klarkommt und sich, ja, man kann dann mal sagen, heute machen wir das mal so, wie du es sagst und morgen so wie ich. Klar gibt es Momente, wo Oskar und ich nicht einer Meinung sind, aber anstatt uns dann so die Köpfe einzuhauen, setzen wir uns dann dahin und reden miteinander. Auch wenn ich jetzt älter bin und könnte ich denken so, ja, warte mal, ich bin älter. Also ist das nicht. Also er weist mir ja auch schon immer in meine Schranken und ist ja auch vernünftig. Also das darf ja nicht vom Alter her ab sein, weil irgendwo sind wir beide auf einer Ebene und er ist ja echt schon wie ein Freund für mich geworden. Mehr Freunde als so andere Freunde und da ist das, gerade da ist das Ziel so wichtig, dass er mir sagt, hör mal, das ist scheiße, was du machst und mach das mal so und so. Und klar, Streit gibt es immer, aber eine Einigung finden, das ist das Wahre.
Das war das Wort. Jetzt hast du mir gesagt, eigentlich da ist ein Mensch in deinem Leben auch gewesen, der dich so ein Stückchen rausgeholt hat. Der war ein Freund für dich. Jetzt hast du ja eine Menge Kumpels gehabt. Aber was ist denn der Unterschied zwischen Freund und Kumpel? Und vielleicht sagst du mal, wer dieser Mensch auch war, der dir dazu verholfen hat, ein anderes Leben zu starten, den Mut auch gegeben hat.
Ja, Kumpels waren eher die, die mir immer geholfen haben, an meinen Stoff ranzukommen, die mir Geld gegeben haben, die aber auch mich hinterhältig abgezogen haben. Und irgendwann, sowas konnte man nicht mehr als Freund bezeichnen. Und sobald ich Probleme hatte, waren das die Ersten, die weg waren. Die haben mir nirgendwo geholfen. Ja, und dann vor meiner ersten Gerichtsverhandlung wegen Drogendealen stand ich dann da und hatte halt niemanden, konnte mir keinen Rechtsanwalt holen, gar nichts. Und ich wäre auf jeden Fall eingefahren. Oh, ja, aber dann war ein einziger Mann da, 30 Jahre älter als ich, und der sagte zu mir: Junge, du brauchst Hilfe. Habe ich gesagt: Genau, das brauche ich. Ich brauche Geld. Und dann sagte er: Nee, komm, lass uns mal zusammensetzen, wir beten mal für die Sache. Und dann habe ich auch immer gedacht: Ach, was bringt mir das denn jetzt? Beten. Aber er war echt da und wir haben dann zusammen gebetet. Ich war zu dem Zeitpunkt noch kein Christ und ich dachte immer: Ach, das bringt doch eh nichts. Mach das mal und bin ich ruhig. Aber im Endeffekt war er derjenige, der mir in meinen schlimmsten Zeiten geholfen hat, der mitgeholfen hat, mir einen Rechtsanwalt zu besorgen, der mir geholfen hat, vor Gericht zu sitzen, der alles für mich mitgemacht hat. Und das war echt ein wahrer Freund. Und der war 30 Jahre älter oder ist 30 Jahre älter als ich, aber irgendwo sind wir auf einer Ebene und das war echt eine Bereicherung für mein Leben.
Der hat dich dann mit uns in Kontakt gebracht, hat wirklich so lange geackert und gearbeitet, bis du endlich zu uns gekommen bist. Und jetzt ist das Schöne, jetzt ist der Marc die Bereicherung unseres Lebens.
Jetzt werde ich rot.
Gunnar's. Gunnar, du bist jetzt der Älteste von den dreien.
Aber nur ein bisschen, ne?
Nur ein bisschen. Hast du denn trotzdem noch Ziele und Wünsche?
Nee, alles schon vorbei. Nee, doch. Also mit Jesus lebe ich sozusagen auch. Fast bin ich mit Gefängnishilfe. Und das ist ja auch über 2 Jahre. Und eigentlich seitdem, ich habe auch wirklich verstanden, dass ich bin nicht nur einfach ein Mensch, der hier auch lebt und irgendwie durch das ganze Leben so zieht. Dass, in der Bibel steht, dass jeder Mensch ist besonders und von Gott ausgewählt. So habe ich auch zu mir das bezogen und habe verstanden, dass ich bin nicht umsonst hier und ja, das ja, irgendwie auch gegeben mir dieses Ziel des Lebens, dass ich möchte wirklich irgendwann im Himmel kommen. Aber ich muss ja bis zum Himmel auch gehen und vielleicht noch einige Jahre hier auf dieser Erde leben. Muss, ja, sozusagen, ich habe Ausbildung vor einem Jahr angefangen als Einzelhandelskaufmann. Und ja, irgendwie ein Wunschplan, ich habe auch eine Familie irgendwann zu gründen. Interessant, ich bin 29 Jahre alt, ich habe keinen Führerschein noch. Und das ist auch mein Wunsch jetzt, weil irgendwie, ja, davor war nicht wichtig, aber jetzt, ich lebe in Großdeutschland und nicht in kleinen Lettland mehr. Da überall kann man zu Fuß gehen. Ja. So ungefähr.
Ja, also ihr merkt, es gibt Wünsche und Träume. Und jetzt ist immer die Frage, wie kann ich meine Träume und meine Wünsche befriedigen? Und jeder von uns hat da eine eigene Idee und eine eigene Philosophie. Ich weiß nicht, was du machst, wenn du zur Schule gehst und deine Prüfung schreibst, wie du dich beruhigst, wie du runterkommst oder wie du vielleicht auch hochkommst. Der eine isst Schokolade ohne Ende. Der andere muss sein Facebook und fühlt sich dadurch ganz alleine, wenn er es mal nicht mehr ist. Jeder hat so irgendwas, was er braucht. Und ich glaube, da sollten wir jeder für uns persönlich auch einfach mal drüber nachdenken. Wie sieht meine Lebenssituation aus? Wie gestalte ich das eigentlich? Was ist mit mir? Und jeder von euch ist ja auch hingekommen, hat eine gewisse Vorstellung gehabt von dem, was vielleicht heute Abend auch hier gesagt wird oder was auch gefragt wird. Und ich finde es schön, dass die drei ehrlich über ihr Leben geredet haben. Vielleicht gibt ihr denen mal einen Applaus.
Ja.
Das war ein fetter Applaus, Dankeschön. Aber wir möchten es nicht versäumen, ganz ehrlich. Und jetzt werfe ich so den Ball hier in die Runde. Wir möchten es nicht versäumen, euch einfach auch mitzunehmen. Wirklich über euer Leben nachzudenken. Was sind eure Ziele, was sind eure Träume? Und ja, ihr könnt gerne auch mit den drei reden oder mit uns. Wenn ihr vielleicht selber so diese Frage habt, ist das nicht besser, sich ein Pfeifchen zu rauchen oder irgendwie das Gras zu sammeln und was anderes damit zu machen? Hilft das nicht wirklich besser, wie zu beten? Komme ich da nicht besser bei drauf? Oder wie kann ich der Situation aus dem Weg gehen? Oder wie kann ich meinem Freund helfen, der so tickt? Ist da überhaupt noch Hilfe möglich? Was ist mit jemandem, der depressiv ist? Wie kommt der zu einem zufriedenen Leben? Und für euch, die ihr Christen seid, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, Leben zu teilen. Und ich glaube, das ist das, was wir euch auch gerne weitergeben wollen und hier lassen wollen in Aidlingen. Teilt euer Leben mit Menschen, die wenig Chancen haben im Leben. Und davon gibt es so viele. Und ich bitte euch herzlich, dass ihr das einfach mitnehmt, dass ihr ein Stückchen, und sei es nur ein paar Minuten, einfach verweilt an dem Menschen, der an der Parkbank sitzt oder der in der Gosse liegt und der stinkt, der sich vielleicht vollgekotzt hat und der nicht schön ist anzusehen, der vielleicht tätowiert ist und der ein beschissenes Leben hatte und nicht so ein gutes wie der ein oder andere vielleicht von euch. Und wie ich am Anfang gesagt habe, war es so, dass eine kleine Jugendgruppe war aus einem kleinen Dorf, die normalerweise Schiss in der Hose haben müssten, aber die sind gegangen und haben diesen Gefängnisgottesdienst einfach gestaltet, mit einem Gitarrenchor. Ich weiß nicht, manchmal denkt man sich, die lachen bestimmt über einen, aber es gibt eigentlich für jemanden, der im Knast sitzt, nichts Schöneres, als normalen Menschen von draußen zu sehen. Und vielleicht macht ihr euch auf den Weg, beknetet euren Jugendleiter oder eure Gemeindeältesten und sagt, wir müssen mal in dem Knast, der da nur ein paar Kilometer von uns entfernt liegt, einfach mal rein und die Türen öffnen. Das wäre unser Anliegen und unser Wunsch. Und es wäre super schön, wenn da einige mitmachen. Herzlichen Dank. Und wir sind am Stand da oben, da wo die Matsche am größten ist. Kommt gerne vorbei. Tschüss.